Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Ja, ich freue mich, in der Gegenwart des Herrn zu sein und in seiner Liebe, in seiner Gemeinschaft. Und ich spüre einfach heute, dass das Wort möchte von einem Mann reden, der Jesus von ganzem Herzen geliebt hat. Und davon möchte ich auch reden, von diesem Mann, weil es ist so gut, es zu hören. Zu hören, wie wenn ein Mensch sich wirklich ganz auf Gott verlässt, was er erleben darf. Wie er gesegnet wird, aber wie er auch alles Leid und allen Ärger ertragen kann. Alle Verfolgung, alle Lästerung und wie ihn Gott durch die tiefsten Tiefen führt. Halleluja. Das ist David. Und das steht geschrieben, ich meine, die Geschichte ist lang. Ich kann nur einen kurzen Teil davon lesen, wegen der Zeit, die wir haben. Aber, weil wir nicht so viel Zeit zur Verfügung haben, aber ihr dürft zu Hause gern weiterlesen. Ich rate dazu, den ganzen 1. Samuel und 2. durchzulesen und sich damit zu beschäftigen, wie David Gott geliebt hat. Es ist wunderbar. Es bewegt mich immer zutiefst wieder aufs Neueste und einfach auch den Geist und die Liebe selbst zu erfahren, die Verfolgungen, die Leiden und die Probleme, die mitkommen, wenn man Gott, wenn man Jesus nachfolgt. Ich fange an mit 1. Samuel, Kapitel 20. Es wird ein bisschen ein längerer Abschnitt sein. Es hört genau zu. Es lohnt sich, sich da reinzudenken und ihn zu erkennen, den Herrn. David aber floh von Naioth bei Rama und kam und redete mit Jonathan. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er aber sprach zu ihm, das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, dass er nicht meinen Ohren offenbaren würde. Warum sollten denn mein Vater dies von mir verbergen? Es ist nichts daran. Und David fuhr fort und schwor, dein Vater weiß genau, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll dies nicht erfahren, damit er nicht bekümmert ist. Und wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Jonathan aber sprach zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Und David sprach zu Jonathan, siehe, morgen ist Neumond. Da sollte ich eigentlich mit dem König zu Tisch sitzen. Lass mich gehen, dass ich mich auf dem Feld verberge bis zum Abend des 3. Tages. Sollte mich dein Vater etwa vermissen, so sprich, David bat mich sehr, nach Bethlehem in seine Stadt eilen zu dürfen, weil dort das jährliche Opfer stattfindet für die ganze Familie. Sagte er, es ist gut. So bedeutet das Frieden für deinen Knecht, sagt er, es ist gut, so bedeutet das Frieden für deinen Knecht. Wird er aber sehr zornig, so wisse, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Dann aber erweise Gnade gegen deinen Knecht, denn du hast mich, deinen Knecht, in einem Bund vor dem Herrn mit dir treten lassen. Wenn aber eine Schuld an mir ist, so töte du mich. Warum solltest du mich zu deinem Vater bringen? Und Jonathan sprach, das sei ferne von dir. Wenn ich sicher weiß, dass es bei meinem Vater beschlossene Sache ist, Böses über dich zu bringen, sollte ich es dir dann nicht berichten. David aber sprach zu Jonathan, wenn mir nur jemand berichten würde, ob dein Vater dir eine harte Antwort gibt. Und Jonathan sprach zu David: Komm, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Da gingen die beiden aufs Feld hinaus. Und Jonathan sprach zu David: Bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich morgen um diese Zeit oder übermorgen meinen Vater ausforsche und siehe, er ist David wohlgesonnen und ich dann nicht zu dir hinaus hinsende und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, so will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich wegschicken, damit du in Frieden ziehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und er zeige dir Gnade des Herrn, nicht nur, solange ich noch lebe, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade. Auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. So schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids und sprach: Der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, denn dein Sitz bleibt leer. Am dritten Tag aber komm rasch herab und begib dich an den Ort, wo du dich am Tag der Tat verborgen hattest, und bleibe neben dem Stein Assel. Ich aber will dir drei Pfeile daran vorbeischießen, als ob ich nach einem Ziel schießen würde. Und siehe, dann werde ich den Burschen schicken: Geh, such die Pfeile. Rufe ich dann den Burschen zu, siehe, die Pfeile liegen diesseits von dir, hole sie, so komm, denn das bedeutet Frieden für dich und keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Wenn ich aber zu dem jungen Mann sage: Siehe, die Pfeile liegen jenseits von dir, so geh, denn dann sende ich, denn dann sende dich der Herr fort. Von dem aber, was wir beredet haben, ich und du, siehe, davon ist der Herr Zeuge zwischen dir und mir ewiglich. So verbarg sich David auf dem Feld. Als aber der Neumond kam, setzte sich der König zum Mahl, um zu essen. Und zwar saß der König an seinem gewohnten Platz an der Wand. Jonathan aber stand auf. Und Abner setzte sich neben Saul. Und Davids Platz blieb leer. Saul aber sagte an diesem Tag nichts, denn er dachte: Es ist ein Zufall. Er ist nicht rein, gewiss, er ist nicht rein. Es geschah aber am Tag nach dem Neumond, als Davids Platz wieder leer blieb, dass Saul seinen Sohn Jonathan fragte: Warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute zum Essen gekommen? Da antwortete Jonathan dem Saul: David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Und er sagte: Lass mich doch hingehen, denn wir halten ein Familienopfer in der Stadt. Und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so gib mir doch Urlaub, dass ich meinen Bruder sehen kann. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. Da entbrannte Sauls Zorn gegen Jonathan und sprach zu ihm: Du missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast, zu deiner Schande und zu Scham und Schande deiner Mutter? Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, kann weder du bestehen noch dein Königtum. So sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm um ihn zu durchbohren. Da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tisch auf in glühendem Zorn und aß an jenem zweiten Tag des Neumonds keine Speise, denn es tat ihm weh um David willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Und es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus zu der mit David verabredeten Zeit, und ein junger Bursche war mit ihm. Und er sprach zu seinem Burschen: Lauf, such doch die Pfeile, die ich abschieße. Als nun der Bursche lief, schoss er einen Pfeil über ihn weg. Und als der Bursche zu der Stelle lief, wohin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach: Liegt nicht der Pfeil jenseits von dir? Und Jonathan rief dem Burschen und sprach: Schnell, beeil dich, steh nicht still. Und Jonathans Bursche hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Doch wusste der Bursche von nichts, nur Jonathan und David wussten um die Sache. Da gab Jonathan dem Burschen, der bei ihm war, seine Waffen und sprach zu ihm: Geh und bring sie in die Stadt. Sobald nun der Bursche weg war, erhob sich David von der südlichen Seite her und fiel auf sein Angesicht und verneigte sich dreimal. Danach küssten sie einander und weinten zusammen, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David: Geh hin in Frieden. Wie wir beide im Namen des Herrn geschworen und gesagt haben, so sei der Herr Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen ewiglich. Und David machte sich auf und ging Jonathan. David machte sich auf und ging. Jonathan aber kam in die Stadt. Und David begab sich nach Nob zu dem Priester Achimelech. Achimelech aber kam David bestürzt entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du eilen, du allein, und es ist kein einziger Mann bei dir? David sprach zu Achimelech, dem Priester: Der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt, lass niemand wissen, warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe. Die Leute aber habe ich da und dahin bestellt. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote oder was sonst vorhanden ist. Der Priester antwortete David und sprach: Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot, wenn die Leute sich nur der Frauen enthalten haben. Da antwortete David dem Priester und sprach: Die Frauen waren uns schon gestern und vorgestern versagt, als ich auszog, und auch waren die Leiber der Leute rein, obwohl dies ein gewöhnlicher Auftrag ist. Um wie viel mehr werden sie heute am Leib rein sein? Da gab ihm der Priester heiliges Brot, denn es war kein anderes da, außer den Schaubroten, die man von dem Angesicht des Herrn hinweggetan hatte, und warmes Brot aufzulegen an dem Tag, da man sie wegnahm. An jenem Tag war aber dort von dem Herrn ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen, der hieß Doeg, der Edomiter, der Aufseher über die Hirten Sauls. Und David fragte Achimelech: Gibt es nicht irgendein Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nicht einmal mein Schwert und meine Waffen zur Hand genommen, weil die Sache des Königs so Eile hatte. Der Priester antwortete: Das Schwert Goliaths, des Priesters, des Philisters, den du im Terbintental erschlagen hast. Siehe, das liegt hinter dem Ephod in einem Gewand eingewickelt. Wenn du das für dich nehmen willst, so nimm es, denn es ist kein anderes hier außer diesem. David sprach: Es gibt nicht seinesgleichen. Gib es mir. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gat. Da sprachen die Knechte, die Achis, zu ihm: Ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen, Saul hat 1000 geschlagen, David aber seine 10.000? Dieses Wort nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihm, vor ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Stadttores und ließ seine Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achis zu seinen Knechten: Ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr ihn denn zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er bei mir tobt? Sollte der in mein Haus kommen? Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Und er wurde ihr Oberster. Und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Und David ging von dort nach Mizpe in Moab und sprach zum König von Moab: Lass doch mein Vater und meine Mutter herkommen und bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er führte sie vor den König und Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Also bis dahin mal ist ja nur ein kleiner Teil von der ganzen Geschichte. Aber er ist so aussagekräftig. Und als ich es las, schon mal hat es mich so sehr bewegt, weil einfach so viel offenbar wird von Davids Haltung und die von Jonathan, aber auch von der des Sauls, ja. Weil Saul war im Gegensatz zu David ein gespalteter Mann. Er hing nicht ganz dem Herrn an. Und das Komische war, er liebte David und er hasste David. Ja. Und das ist sehr hart, weil, wie wir gelesen haben in dieser Situation, nicht nur dem Jonathan ist das passiert, dass er mit dem Speer nach ihm geworfen hat, sondern auch vorher schon einmal hat er nach David geworfen und er konnte ihm auch gerade noch ausweichen. Also wir sehen, dass David, obwohl er am Königshof war, gutes Essen hatte und alle Vorzüge, einen Gegner hatte, der ganz schön raffiniert war, der schmeichelte, der ihn aber zugleich auch töten wollte. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, versetzt euch mal selbst in diese Situation. Ihr seid in einem Haus, ihr wohnt in einem Haus mit lieben Leuten. Jonathan war ja auch dabei, wahrscheinlich noch viele andere, die sehr lieb und nett zu David waren, auch zu Saul, auch zu Jonathan. Und jetzt weißt du immer, der Schein trügt. Die schönen Worte können auch anders lauten. Sie können auch dein Tod sein. Und das, obwohl David gesalbt war zum König, das, obwohl er alle Zuspruch von Gott hatte und allen Segen und die Verheißung, sogar König zu werden, wird nach ihm aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Familie mit dem Speer auf ihn geworfen. Und ihr könnt euch vorstellen, also ich habe mich mal da rein versetzt, ich denke, das ist kein leichtes Leben. Aber es sollte noch härter kommen, nicht nur in dieser Gemeinschaft, sondern wie wir ja gelesen haben, Jonathan hatte immer noch die Hoffnung, dass das alles ein Albtraum ist, dass das nicht wirklich Realität ist, dass der Vater vielleicht doch sich umwendet, dass er doch anders wird. Und vielleicht David hatte auch noch die Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Aber es wurde immer krasser. Der Mann verhärtete sich immer mehr und verschloss sein Herz immer mehr und war so zornig und wütend auf David, dass er wusste, wenn er jetzt nicht geht, wie wir es gelesen haben, es ist nur ein kleiner Spalt zwischen Tod und Leben. Es ist gefährlich. Und so haben sie dann diese Abmachung gemacht und David hat dann gemerkt, und es tat ihm sehr weh, sich von Jonathan, der sein bester Freund war, zu trennen, Flüchtling werden zu müssen, auf die Flucht zu gehen. Und auch das habe ich mir überlegt. Er hat ja nicht mal sein Schwert mitgenommen oder irgendetwas, nicht mal Brot, wahrscheinlich nichts zu trinken. David ging durch die Wüste. Übrigens steht da nicht seine Leute, sondern eigentlich im Urtext zwar nur sein Knecht, die er da zurückgelassen hat. Und naja, hat er keine Leute mehr gehabt, David. Ist auch logisch. Und dann war er auf der Flucht und dann dachte er, ja gut, ich muss zum Hohenpriester gehen, vielleicht kriege ich da Brote und vielleicht kann der mir helfen. Ist ja ein Vertrauter des Herrn, der Gott liebt, gehe ich dahin. Und sicherlich ist er durch die Wüste gegangen und durstig, hungrig, verzweifelnd. Gott, was soll das alles? Wie wird das alles noch enden? Was wird mir dort widerfahren? Werde ich eine Waffe bekommen? Werde ich irgendwo Zuflucht finden? Wird mir irgendjemand helfen? Gott, du bist doch meine Hilfe, ja? Und ja, so müssen wir uns einfach mal da reinversetzen, dass mit allen Privilegien, die David bekommen hat, er kein leichtes Leben hatte. Und es erinnert mich sehr stark daran, dass er war, warum sollte er diese Verfolgung, warum das alles eigentlich, ja? Und mir wurde klar, er brauchte das. Gott wollte ihn wirklich läutern. Gott wollte ihn als den König wirklich erziehen und er sollte einen Charakter bekommen, der ihm des Herrn entspricht. Ein Wesen, das demütig ist, was ihm mehr glaubt als allen Gefühlen, als allen Vorstellungen, die man so haben kann. Ja, so ein absolutes, ungeteiltes Herz. Egal, was kommt, ich glaube Gott. Und selbst wenn ich sterben muss, ich werde vertrauen. Und wenn ich hier in der Wüste umkommen muss, und selbst wenn sich die Verheißung nicht erfüllen sollte, dass ich König werde, und vielleicht wird Jonathan König, vielleicht hat er auch das gedacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie stark sein Glaube noch war. Aber wir wissen, wie manchmal unser Glaube auch schwindet und sehr, sehr klein wird, wenn wir solche krasse Situationen erleben. Wir haben das alle auch schon irgendwo erlebt. Und wie wir vorhin schon im Zeugnis gehört haben, manchmal haben wir fast keine Geduld mehr. Ja. Und David, der wurde ja gejagt. Ja. Er hatte ja keinen Frieden. Er hatte keine Heimat mehr, er irrte umher, er musste sich in Höhlen verkriechen, in feuchten, kalten Höhlen. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Er wusste nicht, wo er abends schlafen wird, er wusste es nicht, weil irgendwo tauchten irgendwelche Spione auf oder irgendwelche Leute und er musste wieder flüchten. Kaum hat er gerade ein schönes Lager errichtet gehabt, schon ging es wieder weg, ja. Und oftmals mit Hunger, Durst, über Berge, in Hitze. Wir wissen, wie heiß es dort unten werden kann. Es ist wahrlich kein leichter Weg gewesen. Und dann kommt er danach, wie wir gelesen haben, dann ging er weg von dem Priester und er kommt zu Achis, dem König, weiß nicht, haben ihn die Diener da aufgegriffen? Auf jeden Fall heißt es ja, da sprachen die Knechte des Archis zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Und dann dachte er, jetzt hat seine Stunde geschlagen, ja. Philister, jetzt geht's los, die machen mich jetzt fertig, die machen mich kalt. Herr Gott, was soll jetzt geschehen, ja? Und ich weiß nicht, Gott hat ihm Gnade geschenkt, dass er vielleicht schon halb durchgedreht ist und es ihm gar nicht schwer gefallen ist, diesen Verrückten zu spielen, ja. Es war ihm gerade recht. Ihm war es ihm schon wahrscheinlich zumute dazu, ja. Fix und fertig. Also wenn man an den Punkt gekommen ist, ja, dass man dann ausflippt und die Speichel aus dem Mund läuft und an die Wand kritzelt und ja, und das war dann doch für den König zu heftig und dachte, sag mal, also geht's noch, Jungs, bringt den Typ weg, ich hab Verrückte genug, all das reicht jetzt, ja. Und ein Wunder, ja, ein Wunder, David kam davon, er ging weg. Und da würde ich gerne, um diese Gefühle besser kennenzulernen, mal Psalm, mal gucken, wo ich ihn finde, 56 lesen. Dieser Psalm ist aus dieser Situation bei diesem König da und er drückt sehr schön oder beschreibt diese Umstände eigentlich. Da sagt Gott, da sagt David, O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich. Den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen, sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Täglich verdrehen sie meine Worte, auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, verbergen sich, sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Sollten sie bei ihrer Bosheit entkommen? O Gott, stürze die Völker nieder im Zorn, du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. In Gott will ich rühmen das Wort. Im Herrn will ich rühmen das Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Die Gelübde, die ich dir, o Gott, gelobt, liegen auf mir. Ich will dir Dank opfern, Dankopfer entrichten, denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Kleiden, damit ich wandle vor deinem Angesicht Gottes, im Licht des Lebens. Also hier spricht er auch von Tränen und dass er fliehen muss und dass er doch weiß, dass Gott für ihn ist. Und ich denke, das möchte Gott uns auch sagen, egal in was für Nöte wir kommen und Bedrängnis und wir müssen wissen, dass Gott für uns ist und dass, was wir erleiden, uns verändert und reinigt und heiligt und zu demütigen und vertrauensvolle Menschen macht. Ja, ich sehe, wie die Salbung und der Glaubensgehorsam, wie er durch die Salbung und den Glaubensgehorsam dieser Läuterung und dieser Gesinnung des Herrn teilhaftig wurde. Und er hat natürlich auch schon diese Leiden, die Jesus hatte, erlitten. Dieses Vertrauen, wie es von Jesus heißt, dass in allem, worin er litt, hat er Gehorsam gelernt. Und Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen und David hat sein Kreuz auf sich genommen. Es war auch ein Leidensweg über viele Jahre, wo David auf der Flucht war, bevor er eingesetzt wurde, bevor er König wurde in Israel und zu seiner Herrlichkeit kam. Er musste auch einen Tod sterben, ja. Und ich glaube, wir kommen alle in den Moment, wo wir merken, es geht darum, mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben zu sein und aufzuerstehen zu neuem Leben. Und das ist beides zusammen. Es ist ein Leidensweg, es ist das Kreuz auf sich nehmen täglich. Und es ist mit ihm zu gehen, es ist mit ihm zu leiden, weil ohne diese Leiden gibt's keine Herrlichkeit. Und die Leiden sind auch nicht für andere sichtbar, die er oder du hast. Oftmals ist es so, dass nur du, dass er die Leiden kennt. Andere sehen sie gar nicht. Und es gibt gläubige Leute, gibt Christen, die wollen immer nur Wunder sehen und große Dinge. Die wirkliche Wunder und große Dinge geschehen, wenn wir das Kreuz tragen. Wenn wir tatsächlich täglich unser Kreuz aufnehmen, nicht murren, nicht ausweichen, nicht weglaufen, sondern tatsächlich das Kreuz tragen. Und was ist das Kreuz tragen? Belächelt, beschimpft zu werden, um Jesu Willen, um des Glaubens Willen, diskriminiert zu werden, ja, nicht für voll genommen zu werden, das ist das, was uns erwartet von der Welt. Das ist das, was David erfahren hat, das ist das, was Jesus erfahren hat, das ist das, was wir erfahren, was jeder erfährt, wenn er wirklich sein Kreuz trägt, dann begegnet ihm nicht immer nur das Schöne, dann fliegt auch mal ein Speer, ja. Und der Herr schenkt dir vielleicht Gnade, dass du ausweichen kannst. Manchmal vielleicht auch nicht, aber das ist, selbst das wäre nicht so schlimm, weil du wirst ja beim Herrn sein. Und die Zeit wird eh kommen, wo wir beim Herrn sein werden. Und das ist auch eine gute Perspektive, eine Verheißung, weil wir wissen, es geht um das ewige Leben. Und es geht nicht davon, wie es Jesus sagt, in Lukas 9, Vers 23. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Und in Matthäus 10, Vers 38, und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und es ist auch mal interessant, die Stellen zu lesen, aus denen die Versen sind, weil da geht es darum, dass man wirklich Jesus nachfolgt und dass man ihn bekennt, nicht verleugnet. Und daraus kommt eine andere Kraft, daraus kommt die göttliche Kraft, weil in dem Moment, wo wir wirklich bereit sind, das Kreuz zu tragen, ihm nachzufolgen, da kommen andere Kräfte, da kommen nicht mehr die menschliche Kräfte, da kommt nicht mehr die menschliche Weisheit, da kommt die göttliche Weisheit und da kommt die göttliche Hilfe. Und das ist eben das Wunderschöne, was wir erleben dürfen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann erleben wir ein ganz anderes Leben, wie das, was wir bisher kennengelernt haben oder was die Menschen kennen. Es ist ein Überwinderleben, es ist ein Leben, das die Sünde überwindet. Und wenn Sünde begangen wurde, dass die Sünde eingesehen wird, dass man Vergebung bekommt und dass man gereinigt und geheiligt wird. Und dass, wenn man sich beschmutzt hat, immer wieder gereinigt wird und immer wieder hergestellt wird. Und dass man in der Gemeinschaft mit Gott bleiben kann. Und das ist das Höchste eben, in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Und in Hebräer 12, Vers 2 heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Anfänger und Vollender des Glaubens, des Vertrauens. Na, Glauben heißt ja Vertrauen, treu sein. Anfänger und Vollender des Vertrauens. Wie wunderbar ist es, wenn wir solches Vertrauen haben. Wenn wir das haben, dann können wir auf die vor uns liegende Freude schauen. Und das bisschen Schande und die Verleumdung und ja, das, was uns entgegenkommt an Verfolgung, können wir leicht ertragen, wenn wir wissen, was uns erwartet durch die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, das soll uns ermutigen, unser Kreuz zu tragen und nicht gespalten zu sein, wie Saul, ja. Der, wenn es drauf ankommt, dann seine eigene Maßnahme ergriff zum Speer und sich selbst helfen wollte, den David auszuschalten. Hätte er lieber mal nach dem Willen Gottes gefragt, ob es der Wille Gottes ist, dass David ausgeschaltet werden soll. Wäre ganz einfach gewesen. Aber er hat nicht nach Gott gefragt. Er hat sich die Dinge immer wieder genommen und das Resultat war, er hat sein Königtum verloren, seine Königsherrschaft als König und er ist umgekommen und er hatte nicht die Herrlichkeit Gottes gesehen. David hat sie gesehen. David durfte sie sehen. Er wurde immer durch seine Demut und durch seine Haltung, hat er immer mehr erkannt und gesehen, dass die Hilfe von Gott kommt. Er wurde immer mehr bestätigt und das ist gut. Das ist ein Bild, das wir nehmen dürfen, auch für uns, dass wir, wenn wir treu sind, wenn wir dieses Vertrauen haben, dass wir erfüllt werden mit der Zuversicht, mit der Freude und dass wir wissen, das Ziel wird erreicht. Auch wie wir das in den Zeugnissen gehört haben, wenn wir Krankheit haben, wenn wir leiden, wir wissen letztendlich, wenn Gott nicht heilt, dann kann auch kein Arzt heilen, ja. Wenn Gott nicht vergibt, kann kein Mensch vergeben. Und Jesus hat angefangen zu vergeben und ich freue mich, dass er in allem vorangegangen ist, auch beim Kreuztragen und dass es dann mir leicht fällt, mein Kreuz zu tragen. Und ich weiß, ich habe es auch nicht immer leicht, aber ich weiß, da ist jemand, der kennt meine Nöte und der hilft mir, das Kreuz zu tragen und der geht weiter in allen Umständen mit mir und lässt mich auch jede Herausforderung, jede Krankheit und jede Not überwinden. Und das ist gut, wenn man das weiß, ja. Weil die Schmerzen, die man in der Seele haben kann, die sind oft noch schlimmer wie die Schmerzen, die man äußerlich im Leib hat, ja. Und davon frei zu werden. Weil unsere Seele wird leben, unser Geist wird leben, auch wenn unser Leib stirbt. Und dann ein gutes Gewissen zu haben und dann rein zu sein und dann sich zu freuen auf Gott und auf die Gegenwart Gottes, das ist das Höchste, was wir haben können. Und das können wir täglich praktizieren, indem wir unser Kreuz auf uns nehmen und indem wir nicht ausweichen, sonst landen wir auf dem Weg Sauls und er ist grausig. Also wenn ich die ganze Geschichte anschaue, lese, mit Saul und David, dann muss ich sagen, gruselig, was geschehen kann, wenn man den Weg Sauls geht, ja. Es ist grausig. Und der Saul, der war nie glücklich. Der war einmal glücklich, als der Geist Gottes über ihn kam und er geweissagt hat und mit den Propheten getanzt hat. Da war man glücklich. Es war so ein Gnadenmoment. Und da hätte er eigentlich aufwachen müssen und sagen müssen, Gott, jetzt für immer und ewig. Aber er ist wieder zurückgefallen. Und es ist auch ein Zeichen für uns, wenn wir hier sind, wir erleben Gott, zu sagen, Gott, jetzt für immer und ewig. No turning back, niemals zurück, ja. Ich will dir folgen, wohin du gehst, ich will mein Kreuz tragen und ich werde die Herrlichkeit sehen. Amen.